Jetzt lass mich doch mal auslesen. Der Literaturpodcast vom Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg.
Hallo Antje, da bist du ja wieder.
Hallo Thomas.
Antje ist Antje Fleming. Ihr kennt sie, die Podcasterin hier im gemeinsamen Podcast von Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Thomas André und Literatur aus Hamburg. Liebe Antje, was machen wir denn heute?
Oh, wir haben uns heute einen richtig dicken Brecher vorgenommen, und zwar Sanditz von Lukas Rietschel, gerade ganz frisch erschienen im DTV-Verlag.
Lukas Rietschel kennt natürlich jeder, der ein bisschen mit Literatur zu tun hat. Ein immer noch junger Autor, ich glaube Jahrgang 94, 95? 94.
Ja.
Lebt in Görlitz, ein Sachse, und ist glaube ich, sein dritter Roman, und jetzt ist er ja immer noch gerade mal Anfang 30. Und der wurde schon in seinen frühen, mittleren 20ern, war der ein heißes Ticket auf dem Buchmarkt, um es mal so zu sagen.
Genau, sein Debütroman hieß Mit der Faust in die Welt schlagen, und das ist 2018 erschienen und ist auch verfilmt worden. Ich glaube, ich habe das letztes Jahr im Kino gesehen.
Stimmt, war ein Kinofilm, genau.
Ja, und ich glaube, er lebt nicht mehr in Görlitz mittlerweile, sondern in Braunschweig, ja.
In der Tat, da hast du ja exklusive Erkenntnisse.
Ja, das hat was damit zu tun, dass er auch im Literaturhaus auftreten wird Ende März.
Deswegen weißt du, genau, am 31. März ist er im Schwanenweg.
Müssen wir natürlich wissen, welche Reisekosten da auf uns zukommen.
Ach, der ist nach Braunschweig. Kann ja auch vielleicht, ich meine, er gilt als Chronist ostdeutschen Lebens oder Ostdeutschlands. Das bestätigt er mit diesem Buch. Wir reden da jetzt gleich drüber. Interessant, wenn er in Braunschweig lebt, also in den alten Westen rübergezogen ist, was das mit seiner Perspektive macht, wie auch immer. Um was geht's hier in Sanditz? Sanditz ist ein fiktiver Ort, in der Lausitz.
In Sachsen.
Ja, das weißt du besser als ich. Na, aber ich weiß, dass Lausitz,
im Programmtext vom Literatur, das haben wir geschrieben, Gundermannland. Also, da dieses Tagebaugebiet
das,
an der,
habe ich gelesen. Stimmt. Hast du den Text geschrieben?
Ich habe den Text geschrieben, ja.
Gundermann ist immer noch auf meiner Liste. Netflix ist das, glaube ich. Wollte ich immer noch mal geguckt haben.
Ja, das ist ein toller Film.
Ja, weiß ich. Also, haben viele gesagt. Weiß ich noch nicht, aber viele sagen das. Sanditz ist eben, dieses fiktive Sanditz liegt dann eben in der Lausitz, gar nicht so weit weg von Polen. Und wir werden mehr darüber sagen, würde ich sagen, du liest erstmal den Prolog.
Ja, Prolog, Sanditz 2021. Erstaunlich, dass man so weit oben stehen und dennoch nichts erkennen kann. Da unten muss der Stadtrand von Sanditz sein. Zwischen den Stämmen der Fichten des Waldes ist er nur in Ausschnitten trüb und verschwommen sichtbar. Eine Regenrinne, dann wieder Borke, ein Teil überfrorene Straße, dann wieder das Nadelgrün der Bäume. Letzte Nacht ist Schnee gefallen, in kleinen Flocken, ganz langsam sank er zur Erde. Und liegen geblieben ist er, wie passend, jetzt im Advent. In den Einfahrten und auf den Hecken. Auf allen Dächern liegt Schnee, nur bei Familie Heidusch nicht. Die wollten nicht so viel für die Dämmung ausgeben. Noch steht die Sonne am Horizont, aber bereits so tief, dass es scheint, der Berg würde sie überragen. Einmal höher als die Sonne sein, einmal auf sie hinabblicken, bevor sie orange-rot verschwindet und für die andere Erdenhälfte den Tag einleitet. Versuche dort dein Glück, Sonne. Wir brauchen dich hier nicht mehr. Wir stehen höher als du. Vom Osten her nimmt die Dunkelheit den Berg in Besitz. Da ist ein Warten im Wald. Still ist es, stiller als sonst an solchen Abenden. Die meisten der hier lebenden Tiere halten gerade Winterschlaf. Klar, aber irgendwo raschelt es doch im gefrorenen Laub. Irgendwo knackt ein Ast oder es bricht einer ab unter der Last des dicken Uhus, der im benachbarten Steinbruch nistet und hierfür gewöhnlich seine Runden dreht. Selbst der Wind hält sich zurück. Sonst hat er seine Freude daran, den Schnee, an den schon niemand mehr glaubte, auch er selbst nicht, aufzuwirbeln und von der einen in die andere Ecke zu fegen. Stundenlang kann er das immer wieder aufs Neue. Sogar nach Tauzeiten im Frühjahr, während die Welt auf den Frühling wartet, Krokusspitzen im Schnee verstecken, diese Freude nimmt ihm niemand. Ich höre mal hier auf mit der Naturbeschreibung.
Das
geht immer noch so weiter, und das ist irgendwie, führt einen so ein bisschen auf eine falsche Fährte, finde ich, dieser Prolog.
Wahrscheinlich ist das so. Und ich muss trotzdem sagen, dass ich jetzt schon wieder gemerkt habe an dieser Stelle, ich hätte dich jetzt einfach weiterlesen lassen können und wäre dann in diesen Flow gekommen. Also ich habe ein bisschen mitgelesen hier auch, aber ich hätte einfach zuhören können. Ich verrate jetzt gleich etwas über was das Urteil über dieses Werk angeht. Ja, das ist eine Prosa, die ich sehr schätze. Das ist hat einen sehr guten Rhythmus und sehr feinen Erzählstil. Aber, du hast es gesagt, führt ein bisschen weg. Mhm. So geht es nicht weiter.
Ja, dieser Prolog jetzt hier, dieses Nature Writing, mündet ja in so eine sagenhafte Erzählung. Und zwar, und das fand ich irgendwie super faszinierend, geht's ja, kommen wir ja hier in die Krabbert-Welt. Also es tauchen sozusagen die Figuren aus Ottfried Preußlers Roman Krabbert auf, die Müllersburschen verwandelt in Raben und stellen was an in Sanditz, sag ich mal. Was ich dann aber über die 480 Seiten des Romans doch so ein bisschen verliert.
Du hast es sofort erkannt, auch hier eine mir bekannte...
Das erkennt man sofort.
Eine mir bekannte Buchhändlerin hat mich... auch sofort darauf gestoßen. Und ich habe es aber zum Beispiel in meiner Buchkritik gar nicht aufgegriffen, weil ich bin mit Krabbert nicht, du sagst, man erkennt das sofort, aber ich habe das nie gelesen.
Okay.
Und ich wusste es, aber ich habe es dann auch wieder sofort vergessen, in meiner Kritik gar nicht aufgegriffen, aber es ist eigentlich schon durchaus wichtig.
Naja, ich sag mal so, es setzt so eine Stimmung einfach. Es führt einen halt in diese Gegend, in diese Region, wo eben auch die Sorben leben und wo es halt diese Sagen gibt, die so ein bisschen rausfallen sozusagen aus der deutschsprachigen Sagenwelt. Mhm. Und ich fand es dann eigentlich eher schade, dass es im Roman, wenn überhaupt, nur so ganz am Rande nochmal aufgenommen wird. Also man kann ja vielleicht auch sagen, diese Raben, die verwandeln sich dann zurück in die Müllersburschen. Also Krabbert ist aber selber nicht mit dabei, aber Andrusch und wie sie alle heißen. Und die stürzen dann eine Bismarck-Statue vom Sockel, was dann für die eine der wichtigsten Figuren im Roman, Maria, eine Lokaljournalistin, sozusagen die Story wird, die sie berichten kann. Weil in Sanditz passiert, muss man mal sagen, leider nicht ganz so viel.
Maria ist eine der vielen Heldinnen und Helden in diesem Roman. Der ist, wie man so schön sagt, multiperspektivisch. Der ist episodisch gebaut. Es gibt viele Zeitsprünge. Also das muss man als Autor können. Lukas Ritschel kann das. Er ist meines Erachtens super toll, super gut gefügt. Die Architektur stimmt absolut. Maria heißt mit Nachnamen Wenzel. Und es geht hier auch um diese Familie Wenzel, also eine fiktive Familie natürlich, die im fiktiven Sanditz lebt, in dieser Kleinstadt, dort auch noch sehr am Rand. In dieser Stadt ist Tagebau, glaube ich, stinkt so. Ist eine typische DDR-Stadt. Ich würde es aber trotzdem nicht als Klischee bezeichnen. Ja,
Ante? Naja, der Teil, in dem die Familie Wenzel lebt, in diesen Bungalows, das ist ja sozusagen so eine Neuansiedlung. Die haben in einem Dorf gewohnt, was weggebaggert wurde wegen der Braunkohle. Das ist ja dort ständig passiert zu DDR-Zeiten, dass halt ganze Dörfer verschwunden sind und dass die dann so eine Alternative angeboten bekommen haben, die natürlich einfach mal seelenlos ist, weil sie halt keine gewachsene Stadt- oder Ortsstruktur hat. Und die sind so, also so habe ich mir das jetzt vorgestellt, so rangeklatscht an den Stadtrand von Sanditz. Und da leben die Wenzels in zwei Bungalows. In dem einen lebt Dirk mit seiner Mutter und in dem anderen lebt Maria, glaube ich.
Maria mit ihrer Mutter, also mit Dirks Schwester.
Dirks Schwester,
genau. Dirks Schwester. Und die leben da, genau. Und wir werden ein paar Sachen hier verraten, die allermeisten aber nicht. Dirks Mutter, Marias Großmutter, wird das Zeitliche segnen. Sie wird ihr Leben ausatmen auf einer Gartenbank bei sich im Garten. Sie ist eine der ältesten hier Auftretenden. Sie ist Zeitzeugin. Wir haben hier verschiedene was für eine Zeitzeugenschaft wird hier, ist, was geht sie? Es geht um 1978 setzt das ein, die Erzählung, und endet mit Anfang des Ukraine-Kriegs 2022.
Ja. Also das erste Kapitel nach dem Prolog ist ja sozusagen in der unmittelbaren Gegenwart. Also es spielt in der Corona-Zeit. Es ist Weihnachten und der Konflikt ist halt, dass Marias Zwillingsbruder Tom ist ungeimpft und darf deswegen nicht am Familienweihnachtsfest teilnehmen. Und viele Kapitel spielen eben 21, 22 in der Zeit und dann geht's, wie du gesagt hast, zurück und da wird so ein bisschen die DDR-Bürgerrechtsbewegung, die auch eben aus Kirchenkreisen entstanden ist, aufgerollt und man versteht erst sukzessive, wer wohin gehört und welche Person sozusagen in der ersten Zeitebene auftritt und dann aber auch in der Gegenwart wieder mit dabei ist. Ich muss sagen, ich habe die erste Hälfte des Romans digital gelesen, also aus PDF, weil ich einfach das Buch noch nicht bekommen hatte. Und da ist es mir wirklich ein bisschen schwer gefallen, Schritt zu halten, wer hier wer ist. Und erst jetzt mit, wo ich jetzt das fertige Buch habe und hier so eine wunderschöne Karte drin ist, nicht nur von Sanditz, sondern auch wer mit wem und wer mit wem befreundet ist, habe ich besser andocken können. Also ich war so ein bisschen verloren, ob der, ich weiß auch nicht, Marion und Maria war mir auch alles so ähnlich. Ich musste immer überlegen, wer ist jetzt hier die Mutter, wer ist die Tochter.
Ja, und
so
Marion weiter. Und Maria vielleicht ein bisschen, das stimmt. Wir haben den Namen jetzt endlich. Dirks Schwester heißt Marion und der Vater von Maria und Tom, wir nennen jetzt mal den Vater, ist Roland. Roland ist auch einer der ersten Figuren, die hier auftreten. Der arbeitet dort in dieser Fabrik, wie so viele dort, und ist, was damals relativ normal war, Ende der 70er, Anfang der 80er, heimlich schwul, liebt Achim. Das ist eine der vielen Geschichten, die hier erzählt wird. Die Liebesgeschichte zwischen den beiden, die hört dann irgendwann auf, weil Roland eben in eine heteronormative Familie flüchten kann man nicht wirklich sagen. Er tut Marion damit eigentlich einen Gefallen. Wir verraten jetzt nicht welchen. Und ganz spät, am Ende des Romans, treffen sich dann erst Achim und Roland wieder. Ich möchte diese Vielstimmigkeit und die Vielzahl der Geschichten, die hier erzählt werden, absolut preisen. Mir ging es nicht ganz so wie dir. Ich habe mich in dem Roman eigentlich immer ziemlich gut zurechtgefunden. Mhm. Und vor allen Dingen habe ich mich auf die Figuren sehr leicht einlassen können. Ich fand die alle gut gewählt und ich habe das Buch, weiß nicht, war vielleicht auch meine Lesehaltung oder mein Lesewunsch. Ich habe mich eben vorhin nochmal meine Rezension gelesen. Ich habe sehr darauf abgehoben, dass dieser Roman, ja, dass dort der Autor sehr warmherzig diese Figur mit großer
Sympathie. Das stimmt. Und das sind einfach auch ganz normale Figuren, zu denen man schnell Zugang findet. Also die haben total gewöhnliche Probleme. Also ich habe mich gerade wirklich nochmal an die Corona-Zeit erinnert gefühlt und ja, wie dieser Umgang miteinander ist, wie die Unsicherheit auch in der eigenen Familie ist. Ne? Also man muss dazu vielleicht sagen, Tom ist eigentlich Polizist gewesen, hat aber aufgehört, bei der Polizei zu arbeiten und ist eigentlich ziemlich verloren und sucht nach einer Bestimmung, die er dann auch finden wird im Laufe des Romans.
Ganz krass.
Er macht eine wirklich, ist jetzt die Frage, ob wir das verraten. Also er trifft wirklich eine krasse Entscheidung.
Also man denkt, wir verraten mal Folgendes. Er hat vor, mit einem Freund von ihm, Adrian, eine Hilfslieferung selbst durchzuführen in die Ukraine. Und er fährt aber aus einem etwas anderen Grund dann dorthin.
Genau, er tut so.
Genau. Ja. Und Tom ist, um nochmal zu sagen, werden hier verschiedene Geschichten erzählt. Die Erzählung springt hin und her. Ich fühlte mich immer sehr sicher geführt, weil das der Autor einfach sehr gut macht. Und ich glaube, würde am ehesten sagen, dass die beiden Figuren, um die es vielleicht am ehesten geht, die am meisten Zeit oder bekommen, das sind eben Tom und sein Vater Roland. Und Tom ist wahrscheinlich die tragischste Figur. Der, du hast eben erwähnt, der hat seinen Platz im Leben so nicht gefunden. Der ist so an die 40 jetzt. Und seine Schwester Maria ist mal zwischendurch nach Kassel gegangen, hat dort studiert, kommt dann eben zurück, wie so viele.
Sehr lustige Episode, wenn ich da noch mal kurz reinhaken darf. Sie war in Kassel super genervt, dass sie halt immer gefragt wurde, dass sie aus dem Osten kommt und wie so alles ist. Ja. Und dann hat sie immer sich vorgestellt als die Mandy aus Dresden. Ja.
Vielleicht kannst du dich dazu ein bisschen relaten, genau. Eine andere Geschichte, wo wir jetzt dazu kommen, die andere Geschichte ist die, dass die ich auch sehr amüsant fand, denn dieser Roman ist auch stellenweise, auch wenn es sehr dramatisch oft ist, ist er auch sehr amüsant. Die eine Stelle von dem Bankdirektor aus dem Westen. Der danach sagt, ist wirklich ein Wunder.
Also der Besserwissi, der kommt und im Osten erstmal alles neu aufbauen wird und ein ganz schönes Sparkassengebäude hinsetzt.
Und auch ein berühmtes Eigenheim und so. Aber selbst diese Figur, und das wollte ich jetzt nochmal eben, was ich eben sagte, mit warmherzig und so, auch die Figur kommt nicht unsympathisch rüber.
Nee,
selbst,
das stimmt.
Unser Tom hat eine Freundin, die gleich am Anfang des Romans mit ihm Schluss macht. Die haben es aber eh so ein bisschen locker gehalten. Caro hat einen Vater, der sehr gut betucht ist und der aber hier eindeutig
Nach rechts trifft.
Genau, und die AfD nicht mal wählt, in die Partei eintritt. Ja. Auf das ist, muss ich sagen, auf eine Art und Weise, weil man merkt, wie er sich um seine Tochter bemüht, irgendwie auch nicht auf die richtige Art und Weise. Sie fühlt sich von ihm ein bisschen in den Stich gelassen, vielleicht auch finanziell. Dann fahren die rüber nach Polen, machen sich dann gemeinsam lustig.
Weil halt in Polen keine Masken tragen,
machen sich ein bisschen lustig über die Pandemiepolitik. Das hätte ich wahrscheinlich vor 3 Jahren noch ziemlich furchtbar gefunden und ätzend. Aber so, wie das geschildert wird, dass nämlich auch geschildert wird, dass dieser Vater sich trotzdem um seine Tochter bemüht, der will ja irgendwie so ein Waldhäuschen, der will so ein Stück Wald, will er ihr kaufen, dass sie...
Macht er ja dann auch.
Macht er auch.
Sie ist ja auch, ne,
hat er. Und durch, nur durch diese väterlichen Impulse ist der kein AfD-Depp, der irgendwie Corona-Schwurbler ist oder so irgendwas, sondern der ist in dem Moment auch irgendwie gleichzeitig Vater und ist dadurch keine direkt super unsympathische Figur. Und so funktioniert dieser Roman und das fand ich irgendwie wichtig und gut und was weiß ich was.
Ist halt einfach aus der Realität gegriffen.
Ja,
ne?
Genau, also so kann man das sagen.
Man kann ja die Leute, die die AfD wählen, nicht abspalten von den Nachbarn, die man hat, mit denen man möglicherweise freundlich redet.
Ja.
Das ist natürlich alles schrecklich, aber die Wahlergebnisse auch in Westdeutschland zeigen uns.
20% gestern in meinem Heimatbundesland Rheinland-Pfalz.
Mhm. Ich möchte noch ein ganz wunderbares Paar. Es gibt ja viele Zwillinge übrigens in diesem Roman. Es gibt ja nicht nur Tom und Maria, sondern es gibt auch Herrn und Frau Haufe,
wunderbar,
die spielen in den 70er Jahren eine große Rolle in dieser Kirchengemeinde. Und zwar tippen die auf Schreibmaschinen westdeutsche beziehungsweise in der DDR verbotene Literatur ab. Und das ist so wunderbar erzählt. Dieses schrullige Paar, die sehe ich so richtig vor mir. Und die bekommen praktisch ihren Stoff zum Abtippen immer vom Vater von Dirk und Marion. Der ist nämlich Orgelbauer und darf sozusagen auch ins kapitalistische Ausland reisen, nach Italien und Frankreich und so weiter und bringt von dort immer Literatur mit. Er ist schon bekannt beim Grenzpolizisten, der, glaube ich, mehr oder weniger ein Auge zudrückt über die unerlaubt eingeführte Literatur. Naja, und jedenfalls bauen die dann im Haus der Pastorin eine Art Bibliothek, Ausleihbibliothek auf mit dieser Literatur. Also es ist dann alles in so Aktenordnern drin. Und diese Pfarrerin wird die Marmeladenpfarrerin genannt. Ja. Also es geht wirklich sehr so in so Details. Es gibt dann immer so Geschichten, die dann auch nicht nochmal auftauchen. Zum Beispiel gibt es diese syrischen Studierenden, die da kommen und überfallen werden.
Gehört auch dazu. Ja, und es gibt die Episode, in der Roland dann eben, glaube ich, Mitte der 90er in Frankfurt auf dem Bau irgendwie arbeitet. Also das war dann so der ostdeutsche Arbeitsexport nach Westdeutschland. Das ist eine Fülle von Geschichten, die alle so Spotlights werfen. Und ich finde, das gehört alles zusammen. Du hast eben gesagt, manche Episoden hängen miteinander zusammen, andere nicht. Die Syrer-Geschichte taucht auf und dann ist der Syrer wieder vergessen. Aber erzählt auch natürlich etwas über Xenophobie.
Ja, und welche Wurzeln das schon hat, weil das ist ja eine Episode, die in der DDR spielt.
Ja.
Ne? Die kommen halt aus Syrien und wollen hier studieren oder wollen in der DDR studieren, weil ihnen da was Tolles versprochen wird. Und letztlich werden sie aber fast kaserniert und also eingesperrt. Und als sie irgendwie sich mal einen netten Abend machen wollen, werden sie halt geplant, verprügelt von den Leuten da im Ort. Vielleicht noch mal ein Wort zur Sprache. Also ich finde, das lebt wirklich von der Atmosphäre. Die Sprache ist total zugänglich, sind sehr gute Dialoge drin und es ist wirklich also
absolut
ein Buch, was man einfach versteht, möchte ich jetzt mal so sagen, im allerpositivsten Sinne. Und halt versucht, auch dieses Ostdeutschland nahezubringen, wo es ja auch hier im Westen so viele Vorurteile gibt und eine Gegend, die fast auch so ein bisschen mythologisch ist. Also so diese Lausitz, da Görlitz und Bautzen und so weiter. Und die
also Atmosphäre schreiben, das kann er sehr gut. Du hast den Prolog vorgelesen, der sicherlich outstanding ist, aber der trotzdem irgendwie die Stimmung vorgibt. Und du hast, was ich auch klar unterstütze, deine Aussage über die Dialoge, die sind sehr, sehr gut. Man kann sich mit diesen Figuren, die aus dem Leben gegriffen sind, irgendwie kann man sich mit denen identifizieren. Ich lese mal eine Stelle noch vor. Ich hoffe, es geht um Tom, also die Figur, die mich am wenigsten losgelassen hat, mit der ich am meisten sozusagen mitgelitten habe oder für die und ihr Wohlergehen, man sich automatisch als Leser, also nicht nur ich, irgendwie interessiert. Ja, ich lese einfach vor, wie er dann hier mal wieder eine Grenze an einem Grenzübergang ist. Der Grenzpolizist stempelt seinen Pass. Beim Blick auf Toms T-Shirt muss er lächeln. Ist ein Anti-Putin-T-Shirt, sage ich dann noch dazu. Hat er kurz vorher gekauft in Polen. Ab diesem Moment ist er in der Ukraine. Im Schritttempo rollt er in das Land, dessen Sprache er nicht spricht und dessen Buchstaben er nicht lesen kann. Noch werben die Händler in ihren Buden auf Englisch für die Zigaretten. Umgerechnet 2,50 Euro die Packung. Aber das wird nicht so bleiben. Er ist nie ängstlich in fremden Umgebungen. Wann immer er eine Landesgrenze überschreitet, fühlt er sich frei. Befreit von dem Blödsinn, der in seinem eigenen Land gerade wieder in endlosen Debatten zirkuliert. Er kann gut verstehen, dass Adrian nach dem Abi verreisen wollte. Weg. Abstand gewinnen, mal durchatmen. Dass die Corona-Politik ihm und der Hälfte seines Jahrgangs diesen Ausbruch verwehrt hat, kommt in seinen Augen einer Straftat gleich. Diese Generation, denkt er, ist in allem zu bemitleiden. Laut Wegbeschreibung folgt er der Straße, die aus dem Grenzort hinausführt. Holzhäuser stehen am Straßenrand, windschief, halb in der Erde versunken, Blechdächer, Strommasten, ein Zebrastreifen, dahinter goldglänzend die Kuppel einer Kirche. Er erkennt die ihm beschriebene Tankstelle schon von Weitem, ein Smaragd in der Nacht. Den Bus stellt er auf dem Parkplatz des kleinen Supermarktes ab, der an der Tankstelle grenzt, der an die Tankstelle grenzt und steigt aus. Eine einzige große Betonfläche. Pfützen aus Kühlwasser und Benzintropfen. Er klopft gegen den Seitenspiegel des Busses, als wär's die Flanke eines Pferdes. Hast du gut gemacht, sagt er leise. Über der Motorhaube fliert die Luft. So, auch wieder so eine Stelle, ich könnte weiterlesen. Mache ich jetzt nicht. Da sind wir nah bei Erik, bei Tom. Seine Oma heißt Erika. Sind wir nah bei Tom und wir wissen noch nicht im Nachhinein, wir wissen es natürlich jetzt, wir haben es schon zu Ende gelesen, aber wir wissen nicht, was jetzt auf ihn zukommt, was er da jetzt eigentlich macht. Mhm. Und das ist ein Spannungsmoment in diesem Roman. Also dieser Roman hat eben auch Spannungsbögen, die betreffen die einzelnen Figuren. Ja. Mal ist es, ja. Was wolltest du sagen?
Nee, ich wollte sagen, es ist halt auch wahnsinnig aktuell, der Roman. Ne? So ist also das. Er greift wirklich Themen auf, die uns entweder aktuell beschäftigen oder uns eben in der Vergangenheit sehr beschäftigt haben. Und was mir aber gut gefallen hat, ist eine Person, ich sage jetzt nicht welche, eine Person findet auch die Liebe. Also es ist ein bisschen Hoffnung drin. Ja. Weil sonst würde man nämlich auch hier denken, ich war so ein bisschen geschockt von der Maria-Entwicklung, weil ich irgendwie dachte, die ist diejenige, die alles so zusammenhält, aber die ist eigentlich auch relativ verloren in ihrer in ihrer Lokalredaktion, also wo sie dann irgendwie immer denkt, sie hat die Chance, mal eine coole Geschichte auszugraben, die dann doll geklickt wird und dann ist es so ganz traurig, dann hat sie irgendwie eine Sache, wo sie was falsch verstanden hat und dann hat sie sozusagen eine Falschmeldung leider kolportiert und die Betroffene macht ein Riesentheater und das ist aber ihr meistgeklickter Beitrag und alle, die in einer Zeitungsredaktion arbeiten, wissen wie wichtig das heutzutage ist.
Wie wichtig die Klicks heutzutage sind. Du weißt es auch, weil du jemanden kennst, der in einer Zeit.
Ja, genau. Ich habe aber auch noch eine Stelle vorzulesen.
Sehr gut.
Die geht, ist auch aus Toms Perspektive. Und hier ist die Großmutter, also Erika, die du gerade erwähnt hast, eben gestorben oder es ist rund um die Beerdigung. Sich in den Dienst einer Sache zu stellen, einer guten Sache, mehr will er gar nicht. Eine Aufgabe im Leben haben und vielleicht sogar das einen Sinn. Mit Großmutter war auch das 20. Jahrhundert gestorben, in dessen schwachen Schatten er hineingeboren war. Ihr Leben hatte drei deutsche Staatsformen überdauert. Einen Krieg, die Vertreibung aus Schlesien und später durch den Tagebau, vier Währungen und das Internet. Sie war der einzige Mensch gewesen, den er kannte, der noch nie in einem Flugzeug geflogen war. Dabei hätte sie es verdient gehabt. Vater und Mutter hatten für die Demokratie gekämpft und sich dem Kapitalismus schließlich geschlagen gegeben, aber immerhin. Er hingegen konsumierte nur. Seine Welt war klein und hörte überall die gleiche Musik. Egal, wo er hinging, irgendwo stand ein Aldi. Stelle zu Ende. Das finde ich eine super Stelle.
Auf jeden Fall.
Also auf diesem kurzen Stück das so zusammenfassen, diese Zeitgeschichte, das ist schon große Kunst.
Auf jeden Fall, er nimmt sich viel Zeit insgesamt, das ist fast ein 500 Seiten Epos, aber er versteht sich auch auf die Kunst der Verdichtung, was ja eine Kernkompetenz des versierten Schriftstellers ist, sage ich es, behaupte ich es einfach mal. Genau, es gibt viele, viele gute Stellen in diesem Roman. Es ist so, dass sich hier eine Geschichte entfaltet eines Landes, eines untergehenden, dann untergegangenen Landes. Irgendwie ist es auch Mentalitätsgeschichte, die hier erzählt wird, weil es eben auch um 4, 5 Jahrzehnte geht. Man fiebert mit den Personen und Lukas Ritschl traut sich eben zu, du hast es eben gesagt, hier von der aktuellen Gegenwart zu erzählen. Er möchte sehr viel umfassen, sehr viel umgreifen, viele Themen ansprechen. Das gelingt ihm, gerade weil der Roman diese Konstruktion hat, die er eben hat, also dieses Episodische, dieses Springen von Ort zu Ort. Wir sind natürlich meistens in Sanditz, ja, aber eben nicht nur. Man könnte auch, es gibt von Tom auch eine Geschichte, in der er, glaube ich, ist das Silvester oder er verbringt eine.
In Polen,
ja. Einfach, das ist auch dieser Besuch, wo sie dann landen sie plötzlich in so einem Etablissement, wo es, glaube ich, durchaus um Nacktheit geht, aber ihnen wird erstmal gesagt, ihr kriegt dort ein besonderes Bier, schmeckt aber gar nicht besonders.
Ja. Da lernt er ja eine Frau kennen, ja, aber leider antwortet er nie auf ihre Nachrichten.
Ja, das ist auch so tragisch. Mhm. Und er ist ja eben, muss man auch nochmal sagen, er hat ja auch ein bisschen die Querdenkerei halt in sich, aber auf andere Art und Weise, als sein Vater es hatte, nämlich Roland, der am Ende der 80er Jahre dann eben bei der Bürgerrechtsbewegung mitmacht und sich dort um da auch verdient macht. Ich glaube, die holen die Stasi-Akten da irgendwo raus. Ja. Und er hat sich da schon gegen die Mächtigen gestellt. Das macht sein Sohn auch, aber nicht so anschlussfähig. Das ist irgendwie anders.
Mhm. Es gibt diese ganz tragische Szene, da wo ich noch nicht wusste, dass es Roland ist, wo er den Kindern zu Weihnachten den Stollen schenkt und dann die Kinder auf der Straße irgendwie ihn dann total verarschen und dann den Stollen gegen seine Fenster schmeißen. Und das ist dann irgendwie, während des ganzen Romans klebt da diese Stollenmasse da an dem an seinem Fenster. Und er sitzt da drin und ist einfach total vereinsamt und ist nichts mehr da von seiner Aufmüpfigkeit und von seinem Kampfesgeist, den er eben zu DDR-Zeiten hatte. Bis er dann trifft er seine große Liebe nochmal wieder. Das ist zwar auch tragisch, aber
auch tragisch. Schön.
Also eigentlich sind da so viele Geschichten, das könnte man super als Serie machen, oder? Das
definitiv.
Kann ich mir richtig gut vorstellen.
Verfilmbar ist auch das. Gilt nicht nur für den ersten Roman von Ritschl, auch der. Was du jetzt gerade genannt hast, die Sache mit dem Stollen und die Racker von da draußen, diese Bengel, die dann irgendwie sein Fenster verschmieren, indem sie da die Sachen da ran schmeißen. Und da wird von einem dieser Jungs erzählt, in seiner Familie, auch immer ganz eine kleine Episode. Dann weiß man, dieser Junge hat es eben auch nicht leicht mit seinen Eltern. Und die Eltern haben es nicht leicht, die Friseurin. Und dann der Akt der Entschuldigung ist, dass sie zu ihm geht und ihm die Haare schneidet umsonst. Und
ja, stimmt. Ach Gott, ja. Oh Mann, mich hat auch die Sprache, da sind ganz viele sächsische Begriffe drin, die ich natürlich kenne, so oder ein bisschen abgewandelt. Und das hat also bei mir auch ein Heimatgefühl hervorgezogen.
Würdest du denn sagen, im Literaturhaus wird er moderiert von einer gebürtigen Ostdeutschen?
Das weiß ich jetzt gar nicht. Anne-Dore Krohn, die ist zumindest beim Rundfunk Berlin-Brandenburg Literaturredakteurin. Ich weiß aber nichts von ihrer Herkunft.
Ich finde, dass dieser Roman...
Man muss ja auch nicht immer Ossis moderieren.
Er richtet sich an alle, eben nicht nur an Ossis, aber ich glaube natürlich dennoch, dass du ihn jetzt, den Roman, noch mal ein bisschen anders gelesen hast als ich, durch irgendwie eine Form von mehr persönlicher Betroffenheit, dass du mehr Sachen wiedererkanntest, die ich halt so nicht erkenne. Das ist aber vollkommen egal. Es ist, für mich ist das ein großer Roman, hat mich ein bisschen mit seiner DDR und ein bisschen Wenderoman ist er natürlich auch, ein bisschen an Ingo Schulzes Neue Leben erinnert.
Ja, stimmt. So auch vom Ton her, ne?
Ja,
so, aber da hat man ja immer die Familie Mäuser, die sind auch irgendwie so tragikomisch, wie sie nach Italien fahren. Ach ja.
Wir haben noch diese berühmte, ich würde ihn fragen, ob man den Autor fragen, ob man selbst Zweifel haben kann, jetzt beruflicher Natur, wenn man so ein durchaus gewaltiges Buch schreibt in jungen Jahren.
Also ich würde so ein bisschen konkreter fragen, was hat es mit dieser Krabbert-Referenz auf sich und warum kehren die Raben nicht nochmal wieder oder nur in abgewandelter Form, nicht als echte Raben? Das kann ich jetzt nicht besser erklären, sonst würde ich alles spoilern.
Genau, aber gut, gute Frage. Ich nehme mit von der Lektüre dieses Romans, dass ich den Eindruck habe, dass ich wieder mehr von diesen großen Gesellschaftsromanen, panoramatisch und wie auch immer man das nennen mag, und dass ich von denen eigentlich mehr lesen möchte. Klar, es ist besser so jetzt, ist auch gut, was Besonderes, jetzt, wenn da sowas so gelingt wie hier. Ne, aus Amerika kommen jedes Jahr irgendwie 5 von diesen, die übersetzt werden. Aber ich finde es jetzt, was deutschsprachige Literatur angeht, ist das nicht so viel, dass jemand sich sowas, so einen Brocken halt vornimmt. Könnte ich wieder mehr vertragen. Das hier ist ein gutes Beispiel, wie sowas gelingen kann.
Ja, aber ich kann dich beruhigen. Also ich komme ja gerade von der Buchmesse und es gibt noch sehr viele Geschichten, auch aus dem Osten, die erzählt werden müssen. Und ja, das ist vielleicht auch das, was ich mitnehme. Es gibt ohne Ende Geschichten und Gott sei Dank kommen sie alle nach und nach.
Wir dürfen gespannt sein, ja genau, also bin gespannt auf diese Geschichten. Wir dürfen auch gespannt sein, ob dieser Roman Ende des Jahres in Frankfurt eine Rolle spielen wird beim Deutschen
Buchpreis. Ich glaube schon, oder? Also zumindest auf die Longlist gehört er schon.
Ja, ja. Gehört auch.
Wir waren ja auch ein bisschen eingeschnappt, ne, dass er nicht für Leipzig den Preis der Leipziger Buchmesse.
Ich kann mir das fast nur so vorstellen, dass die Jury da dachte, das ist zu naheliegend. Und dass sie vielleicht, verwegener Gedanke, vielleicht dachte, ja Mensch, der kann doch mal den Deutschen Buchpreis gewinnen und die Chance geben wir ihm.
Dass sie ihn aufgespart haben, das weiß ich nicht.
Nein, ich hatte eigentlich immer
ich hatte immer gedacht, dass gerade die Leipziger Jury sehr nach Geschichten aus dem Osten guckt.
Also, selbstverständlich, ne, genau.
Was sie so in letzter Zeit eigentlich ausgezeichnet haben. Ja. Aber
Leicht auszurechnen sein. Ich hoffe, dass der Roman, wir können nicht vorempfinden, was noch alles erscheint in deutschsprachiger Literatur, klar, aber ich kann mir nicht anders. Muss eine Rolle spielen in Frankfurt.
Dieser Roman geht auf jeden Fall gerade durch die Decke, weil es gibt so viele tolle Besprechungen, manche auch kritische Besprechungen, aber er hat sehr, sehr viele Veranstaltungen und auch in Leipzig war er jetzt rund um die Uhr unterwegs und immer vor ausverkauftem Haus.
Das Positive überwiegt aber auch in den Besprechungen, muss man sagen.
Ja.
Muss man schon sagen. Ja. Ich bin bei starken 9 Punkten.
Ich gebe 8 Punkte.
Das war die neue Folge von Jetzt lasst mich doch mal auslesen. Wir wünschen Ihnen gutes Lesen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.